ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Sonntag, der 15. Februar, und wir zeichnen diese Sonderfolge von der Münchner Sicherheitskonferenz um 11 Uhr auf. Und wir sind Anna Engelke.
Und Stefan Niemann. Und wir sitzen uns einen Hauch übermüdet im Bayerischen Hof in einem Podcast-Studio gegenüber. Ja, für eine erste Bilanz turbulenter Tage.
Ich muss dazu sagen, in einem sehr schicken Podcast-Studio. Und Stefan, du bist jetzt ja das erste Mal auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie ist dein Eindruck?
Also ich bin trotz langjähriger G20-Gipfelerfahrung schwer beeindruckt von der schieren Zahl an Staats- und Regierungschefs, an Außen- und Verteidigungsministern, Generälen, Diplomaten, Sicherheitsexperten und Rüstungslobbyisten, die wir hier alle ganz nah erleben konnten. Die MSC fühlt sich an wie ja so eine Art intensives Speed-Dating mit entscheidenden Akteuren. Nirgendwo sonst trifft man einen Verteidigungsminister im Fahrstuhl, den NATO-Generalsekretär irgendwo im Korridor und einen polnischen General, den ich aus einem Manöver im Baltikum kenne, einfach am Kaffeeausschank.
Ja, also auch wenn ich jetzt schon ein paar Mal hier auf der Sicherheitskonferenz in München war, ich finde es immer wieder eine ganz besondere Gelegenheit, wie dir das mit dem General passiert ist. Das ist wirklich typisch für diese Veranstaltung. Ich habe auf den Gängen des Bayerischen Hofs einige unserer Gesprächspartner für Streitkräfte und Strategien getroffen, also unserer üblicher Gesprächspartner wie Claudia Major, Nico Lange oder auch den Militärhistoriker Sönke Neitzel. Und am Samstag habe ich auch gar nicht so weit entfernt von Hillary Clinton gesessen. Und dann ist auch noch der Schah-Sohn Reza Pahlavi an mir vorbeigegangen. Da hat er sich gerade auf den Weg gemacht zu der riesigen Demo hier in München von Exil-Iranern und Exil-Iranerinnen mit mehr als 250.000 Menschen. Und über diese Demonstration und über dieses Ereignis, da sprechen wir ja auch gleich noch hier im Podcast, Stefan.
Das machen wir, denn außerhalb dieser Konferenz und des von Sicherheitskräften aus etlichen Bundesländern abgeriegelten Bayerischen Hofes, da kann es auch spannend sein, jedenfalls wenn man wie du, Anna, im Pressetross mit dem ukrainischen Präsidenten und Verteidigungsminister Pistorius einen Drohnenhersteller besuchst. Erzähl mal, wie war das?
Ja, also der ukrainische Präsident Zelensky hatte am Freitag noch vor Beginn der Sicherheitskonferenz einen ersten Termin. Das war etwas außerhalb von München in einer Werkshalle des deutschen Drohnenherstellers Quantum Systems. Das kannst du aber von außen nicht sehen und wir sollen auch nicht sagen, wo es war. Einfach nur in der Nähe von München. Und Quantum Systems, das ist ja ein Start-up, über das wir hier bei uns im Podcast auch schon mal gesprochen haben. Und dort in dieser Werkshalle arbeiten Deutsche und Ukrainer seit neuestem gemeinsam an einer Drohne für die Soldaten in der Ukraine. Und dort war dann Zelensky und er ist vom deutschen Verteidigungsminister, von Boris Pistorius, begrüßt worden.
Die Mehrzweckdrohne, über die wir hier heute reden, mit dem Namen Linza, wird in der Ukraine bereits eingesetzt. Sie ist für Kampfeinsätze geeignet, außerdem zur Aufklärung und zur logistischen Unterstützung. Und ich habe es gesagt, bis zu 10.000 Drohnen zunächst.
Also 10.000 Drohnen pro Jahr sollen zunächst in dieser Fabrik gefertigt werden, bald auch mehr. Es ist alles ziemlich schnell gegangen. Also kurz nach der Wahl von Bundeskanzler Friedrich Merz eben zum Bundeskanzler im vergangenen Mai haben sich ja er und der ukrainische Präsident Zelensky in Berlin getroffen und dort haben sie dann eine künftige Zusammenarbeit vereinbart, vor allen Dingen in Rüstungsangelegenheiten. Und im vergangenen Herbst haben dann Deutschland und die Ukraine eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben. Es waren einige Vereinbarungen. Und jetzt an diesem Freitag haben Pistorius und Zelensky die erste in Deutschland produzierte Drohne für die Ukraine gemeinsam in Händen gehalten. Und dann halt so richtig schöne uns Journalisten so vor die Nase und den Kameraleuten. Und dieses Joint Venture heißt Quantum Frontline. Und beide Seiten, so findet jedenfalls der Verteidigungsminister, sowohl die Ukraine als auch Deutschland würden von dieser Zusammenarbeit profitieren.
Wir unterstützen damit die Ukraine in ihrem Kampf. Wir profitieren aber auch selbst. Wir lernen von den unfassbar großen Datenmengen und den vielen, vielen Erfahrungen, die auf dem Gefechtsfeld in der Ukraine gesammelt werden. Und das ist aufgrund der rasanten, teilweise nur wenige Wochen und Monate umfassenden Innovationszyklen in diesem Bereich von immenser Bedeutung für beide Seiten.
Ja, der ukrainische Präsident Zelensky, der hat die Gelegenheit genutzt, um sich bei Minister Pistorius zu bedanken und auch bei den Deutschen zu bedanken für die Arbeit und große Unterstützung. Und zwar schon seit Beginn dieses so Zelensky schrecklichen Krieges.
The work, the input, the big support of your nation from the very beginning of this terrible war. I want to thank you. I want to thank to all the people of Germany.
Das sei die erste große Koproduktion dieser Art, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Und das sei großartig, meinte der ukrainische Präsident.
That's great that we have the first production, big co-production in Europe. And this is the first one. And we've got today, I think, great result. We saw real drones.
Und wir haben heute ein großartiges Ergebnis. Wir haben echte Drohnen gesehen, so Zelensky. Ich habe auch kurz mit einem Mitarbeiter sprechen können von diesem Joint Venture. Ein Mitarbeiter, der diese Drohnen fertigt. Die waren so neben uns und haben schwarze Pullis getragen mit dem Aufdruck des Joint Ventures. Und dieser Mitarbeiter hatte vorher interessanterweise bei BMW gearbeitet und ist jetzt so seit einem halben, dreiviertel Jahr bei diesem Joint Venture beziehungsweise bei Quantum Systems. Und er hat einen durchaus zufriedenen Eindruck gemacht, dass er eben jetzt für dieses Drohnen-Startup arbeiten kann. Und als ich dann so in der Werkshalle stand und Zelensky gesehen habe, der Präsident angereist aus der Ukraine und dann auch noch den deutschen Verteidigungsminister, da habe ich mir gedacht, ach Mann, es wäre doch jetzt eigentlich nicht schlecht gewesen, wenn der Bundeskanzler den ukrainischen Präsidenten dort begrüßt hätte. Ich habe auch mal nachgefragt, es gab wohl Überlegungen in die Richtung und dann hat es aber wohl wegen einer Terminkollision nicht geklappt, dass Friedrich Merz da auch rausgefahren ist vor die Münchner Stadtgrenze.
Ja, vielleicht musste Friedrich Merz auch noch an seiner Rede feilen. Er hatte ja am Freitagmittag seinen großen Auftritt als Eröffnungsredner der Münchner Sicherheitskonferenz. Das war bisher nicht üblich, dass der Bundeskanzler den Anfang macht, oder Anna?
Nee, das ist nicht üblich. Die Bundeskanzler der Vergangenheit, die Bundeskanzlerin der Vergangenheit, die sind meist am Samstag aufgetreten, also am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber Friedrich Merz wollte offenbar den Ton setzen für diese Konferenz. Ein Jahr nach der harschen Ansage von US-Vizepräsident J.D. Vance. Und die Rede von Friedrich Merz klang in Teilen wie eine Antwort auf diese Rede von vor einem Jahr. Und der Befund des Bundeskanzlers war klar und deutlich.
Die internationale Ordnung, die auf Rechten und auf Regeln ruhte, ist im Begriff, zerstört zu werden. Ich fürchte, wir müssen es noch etwas deutlicher sagen. Diese Ordnung, so unvollkommen sie selbst zu ihren besten Zeiten war, sie gibt es so nicht mehr.
Das ist natürlich eine ziemliche Ansage. Die internationale Ordnung, die gibt es nicht mehr. Von einem deutschen Bundeskanzler. Es ist klar, Merz guckt auf die Großmachtpolitik der vergangenen Jahre. So erklärt er das. Er sagt, wir haben Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir haben Chinas Streben nach Dominanz. Und Merz hat vorausgesagt in seiner Rede, China könnte bald auf Augenhöhe mit den USA sein. Und dann kam er zu diesem Schluss.
Der Führungsanspruch der Vereinigten Staaten jedenfalls ist angefochten. Vielleicht schon verspielt.
Den Führungsanspruch der USA in Frage zu stellen, das ist schon eine sehr selbstbewusste Ansage. Und selbstbewusst, das war die gut halbstündige Rede des Kanzlers hier in München.
Auch wir Europäer, treffen unsere Vorkehrungen. Wir treffen unsere Vorkehrungen für diese neue Zeit. Dabei kommen wir zu anderen Ergebnissen als etwa die Administration in Washington. Unsere erste Aufgabe, unsere Aufgabe als Europäer und natürlich auch als Deutsche, ist es heute zunächst einmal, diese neue Realität anzuerkennen.
Friedrich Merz ist hier nicht nur selbstbewusst aufgetreten, sondern auch mit ganz klaren Abgrenzungen zu der Politik im Weißen Haus unter Donald Trump.
Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel.
Und an der Stelle hat Friedrich Merz offenbar vielen im Saal aus dem Herzen gesprochen, denn dafür gab es dann auch den ersten Applaus.
Und dass die Trump-Regierung so fordernd aufgetreten ist, das ist im vergangenen Jahr deutlich geworden. Dafür haben wir Europäer aber durchaus Anlass gegeben, wenn wir ehrlich sind. Wir haben uns ja häufig und gern versteckt hinter der Schutzmacht USA.
Ja, das stimmt. Und darauf hat auch der Bundeskanzler in seiner Rede hingewiesen. Und das fand ich auch einen richtigen Hinweis, dass er den gemacht hat. Er sprach darüber, was es heißt, ein wahrer Verbündeter zu sein.
Autokratien mögen Gefolgschaft haben. Demokratien haben Partner und Verbündete. Dieser Satz ist übrigens auch richtig für uns Europäer. Ein wahrer Verbündeter nimmt seine Verpflichtungen ernst. Niemand hat uns in die übermäßige Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten gezwungen, in der wir uns zuletzt befunden haben. Diese Unmündigkeit war selbstverschuldet. Aber diesen Zustand lassen wir jetzt hinter uns. Und zwar lieber heute als morgen. Das tun wir nicht, indem wir die NATO abschreiben. Wir tun es, indem wir im Bündnis, im eigenen Interesse, einen starken, selbsttragenden europäischen Pfeiler errichten.
Dass die Unmündigkeit der Europäer selbst verschuldet ist, das fand ich eine starke Aussage des Bundeskanzlers. Also nicht nur mit dem Finger auf die USA und auch auf andere zu zeigen, sondern sich tatsächlich auch an die eigene Nase zu fassen. Und Merz hat auch durchblicken lassen, dass ihm das deutsche Auftreten in der Vergangenheit durchaus gestört hat. Nun ist das natürlich für ihn auch einfach, das zu sagen, weil er ja in der Vergangenheit nicht am Ruder war, sondern wir wissen, es war Olaf Scholz, der sozialdemokratische Bundeskanzler, und es waren halt 16 Jahre Angela Merkel. Aber er hat in jedem Fall einen Punkt, und auch wenn es ihm etwas leichter fällt, sich da an die eigene Nase zu fassen. Ich würde sagen, in meinen Worten war so seine Richtung, es war in der Vergangenheit zu viel Moral und zu wenig Selbstmachen. Und das war auch insgesamt mein Eindruck an diesem Wochenende, dass nicht nur der Bundeskanzler und die deutschen Regierungsvertreter jetzt diese neue Realität anerkennen wollen, sondern auch die anderen Europäer, wie der französische Präsident Macron, der britische Premier Keir Starmer und auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die gesamte Sicherheitskonferenz in diesem Jahr hatte wirklich einen deutlich anderen Ton als die vergangenen, bei denen ich war jetzt seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, also seit 2022. Es gab auf europäischer Seite nicht mehr dieses große Jammern und Klagen über die USA und diese Appelle an Europa selbst, man müsse doch jetzt mal und es sei doch jetzt auch Zeit und eine Wegmarke und hasse nicht gesehen, sondern es gab sehr häufig die nüchterne Feststellung, dass sich Europa unabhängig machen muss und auch das Bewusstsein dafür.
Und das wirkt ein bisschen auch wie ein kollektives Echo, also als seien sie doch zusammengerückt in diesem Reflex, in dieser Antwort auf Amerikas Alleingänge.
Ja, es gab ja auch die Treffen der Europäer, bevor sie hier nach München gekommen sind. Es gab ja die Treffen in Belgien auf dem Wasserschloss. Und das, was ich gehört habe, war auch, dass es dort die Verabredung gab, geschlossen aufzutreten. Gerade mit Blick auf Friedrich Merz und Emmanuel Macron ist das ja durchaus eine kleine Herausforderung gewesen, weil wir ja wissen, dass mit der deutsch-französischen Achse, das quietscht gerade ganz schön. Aber auch Macron, der am Freitagabend aufgetreten ist, hat sich im Großen und Ganzen auch an diese, ich will gar nicht sagen Sprachregelung, aber an diese Verabredung gehalten. Macron hat genauso wenig wie Merz übrigens in seiner Rede das deutsch-französische Verhältnis beschworen hat, hat das Macron auch nicht getan. Aber er hat halt ganz stark die europäische Karte gespielt. Und in dem Punkt hast du völlig recht, Stefan. Da haben sich die Europäer nicht auseinander dividieren lassen und haben hier einen sehr geschlossenen Auftritt hingelegt. Und dazu gehört natürlich dann auch das Bekenntnis zu einem europäischen Pfeiler in der NATO.
Europa muss ein weltpolitischer Faktor werden mit einer eigenen Sicherheitspolitischen Strategie. Übrigens, zur Erinnerung, In Artikel 42 des Vertrags über die Europäische Union verpflichten wir uns, einander im Fall eines bewaffneten Angriffs in Europa beizustehen. Wir müssen nun ausbuchstabieren, wie wir dies europäisch organisieren wollen. Nicht als Ersatz für die NATO, sondern als einen selbsttragenden, starken Pfeiler innerhalb des Bündnisses.
Also ein stärkeres Europa, diese selbstbewusste Rede von Friedrich Merz, ist übrigens auch im Ausland und in den USA deutlich wahrgenommen worden. Also in der New York Times, bei CNN, aber auch in Großbritannien und in Frankreich. Eine besondere Rede, so würde ich das jetzt mal sagen, falls man das jetzt als Hörer nicht schon mitbekommen hat oder als Hörerin. Und ich habe es ja schon gesagt, mir kam die Rede des Bundeskanzlers so vor wie eine späte Antwort auf die Rede von J.D. Vance aus vergangenem Jahr. Und ich war auch damals im Saal, als er diese Rede gehalten hat. Und du konntest richtig sehen, wie er die Europäer vor den Kopf gestoßen hat. Also am Anfang waren die noch klatschbereit und dann haben wirklich
entgleisten die Gesichtszüge
und die Hände ruhten auch, weil man wirklich überhaupt gar nicht mehr wusste, wie man reagieren sollte. Und wir haben ja auch darüber hin und her gesprochen am Freitag, wie wird das denn jetzt wohl, wenn Marco Rubio auftritt, der US-Außenminister, das war ja der höchstrangige Gast aus den USA, aus Washington, der hierher gekommen ist. Und wir haben die ganze Zeit immer gedacht, jetzt so mit der Rede von Marco Rubio steht und fällt auch diese Richtung der Münchner Sicherheitskonferenz. Und du hast dir den Außenminister angeguckt, die Rede angeguckt. Und wie hast du das erlebt?
Also überrascht hat mich vor allem, um hinten anzufangen, das ja kollektive Aufatmen im Saal am Ende der Rubio-Rede. Da ließen sich manche ja sogar zu kurzen Standing Ovations hinreißen, wohl aus purer Erleichterung der Europäer, dass man diesmal nicht ganz so ruppig beleidigt worden ist. Denn der US-Außenminister und ja in Personalunion auch nationale Sicherheitsberater hat sich erstmal höflich und aus meiner Sicht geschickt vor der europäischen Zivilisation und Geschichte verneigt und betont, dass die Wurzeln der USA hier in Europa liegen.
In einer Zeit, in der Schlagzeilen schon das Ende des transatlantischen Zeitalters verkünden, möchte ich alle wissen lassen, dies ist weder unser Ziel noch unser Wunsch. Denn auch wenn für uns Amerikaner die westliche Hemisphäre unsere Heimat sein mag, werden wir immer ein Kind Europas sein.
But we will always be a child of Europe.
Ja, du hast ja auch gespürt, Anna, wie zaghaft nach diesem Satz der Beifall begann, noch ein bisschen ungläubig und mit der Sorge, das dicke Ende könnte irgendwie noch kommen. Tatsächlich folgte dann Klartext, den nicht alle gern gehört haben dürften, nachdem Rubio die Geschichte des transatlantischen Bündnisses seit der Nachkriegszeit gewürdigt hatte, sagte der US-Außenminister, es seien auch Fehler gemacht worden. Er sprach von einer Übertragung staatlicher Souveränität an internationale Organisationen, während Gegner aufrüsteten. Er kritisierte Beschränkungen durch den so wörtlich Klimakult, während Konkurrenten fossile Energien nutzten und so ihre Wirtschaft befeuerten. Und er hat sie nicht direkt angesprochen, Anna, aber gemeint waren natürlich Russland und China.
Ja, und natürlich hat Rubio, wie das sein Präsident so gern tut, auch die aus ihrer Sicht furchtbaren Folgen einer unkontrollierten Massenmigration beschworen. Da hat er wörtlich gesagt, wir haben diese Fehler zusammen gemacht. Die USA seien bereit, diese Fehler im Alleingang zu korrigieren, würden es aber bevorzugen, dies mit den Europäern zu machen. Und dann sagte er, wir seien alle Teil einer Zivilisation, der westlichen Zivilisation, und ist dann fortgefahren mit diesen Sätzen.
Deshalb wollen wir keine schwachen Verbündeten, weil uns das schwächer machen würde. Wir wollen Verbündete, die sich selbst verteidigen können, sodass kein Gegner jemals in Versuchung gerät, unsere kollektive Stärke zu testen. Deswegen wollen wir nicht, dass unsere Verbündeten gefesselt sind durch Schuld und Scham. Wir wollen Verbündete, die stolz auf ihre Kultur sind und auf ihr Erbe, die verstehen, dass wir Nachfahren derselben edlen Zivilisation sind und die willens und in der Lage sind, diese zu verteidigen.
Ja, sich von Schuld und Scham freimachen, die edle Zivilisation verteidigen, das klang in meinen Ohren wie ein ja fast solidarischer Gruß des Amerikaners an die AfD, zu der die Trump-Regierung ja bekanntlich einen besonders guten Draht haben soll. Und dann kam das nationalistische Bashing der Nachkriegsordnung, er müsse korrigiert werden, der Irrtum, die internationale regelbasierte Ordnung könne nationale Interessen ersetzen. Man wolle stattdessen ein neues westliches Jahrhundert, also rein westliche Lieferketten schaffen, Marktanteile vergrößern, erfolgreich sein, nationale Grenzen zurückerobern, so Rubio. Und all dies am liebsten natürlich ohne lästige Zwänge internationaler Organisationen und Abkommen. Zwar könnten die Vereinten Nationen durchaus noch viel Gutes bewirken in der Welt, hat Rubio gesagt, aber bei den dringendsten Konflikten hätten die UN keine Antwort gehabt.
Sie konnten den Krieg in Gaza nicht lösen. Stattdessen war es amerikanische Führung, die Gefangene von Barbaren befreit und einen fragilen Waffenstillstand erreicht hat. Die UN haben den Ukraine-Krieg nicht gelöst. Es brauchte amerikanische Führung und viele Partner, die hier im Raum sitzen, nur um die Kriegsparteien an einen Tisch zu bringen, um einen Weg zu einem noch fernen Frieden zu suchen. Die UN war machtlos, das Atomprogramm der radikalen Schia-Geistlichen im Iran einzuschränken. Es brauchte dafür 14 Bomben, die zielgenau von amerikanischen B-2-Bombern abgeworfen wurden. Und die UN waren nicht in der Lage, die Bedrohung unserer Sicherheit durch einen Drogendiktator in Venezuela abzustellen. Stattdessen hat eine US-Spezialeinheit diesen Gesuchten vor Gericht gebracht. Instead it took American Special Forces to bring
this fugitive to justice. Ja, und ein klares Bekenntnis zur immer imperialistischeren Machtpolitik von Donald Trump, zu Amerikas außenpolitischen Alleingängen. Und ob das nun völkerrechtswidrig ist oder nicht, das spielt auch für den US-Außenminister keine entscheidende Rolle anscheinend. Die regelbasierte Ordnung für Rubio ist die nur so eine Art unrealistisches Szenario.
In einer perfekten Welt würden all diese Probleme durch Diplomaten und Resolutionen mit starken Worten gelöst werden. Aber wir leben nicht in einer perfekten Welt. Und wir können denen, die so offen und dreist unsere Bürger bedrohen und die globale Stabilität gefährden, nicht erlauben, sich hinter abstraktem internationalem Recht zu verstecken, das sie selbst dauernd verletzen. Dies ist der Weg, den Präsident Trump und die USA eingeschlagen haben. Es ist der Weg, den mit uns zu beschreiten, wir euch Europäer auffordern. Wir sind ihn schon einmal zusammengegangen und hoffen, ihn erneut gemeinsam zu gehen.
Und Stefan, ich fand auch interessant, was Rubio alles nicht erwähnt hat in seiner Rede. Also es gab kein Wort zu Artikel 5, dem Beistandsversprechen der NATO. Das ist ja das, weswegen die Europäer in jedem Fall immer noch eine Hand in Richtung Washington halten, weil ja klar ist, wir brauchen diesen nuklearen Schutzschild. Also an sich wäre die Sicherheitskonferenz dafür ein guter Ort gewesen. Und das gehört auch zu den Standards amerikanischer Redner in München, ne, dass sie halt immer sagen, sind wir hier gemeinsam unter einem Dach.
Zumal Trump in Washington ja immer über die NATO redet, als seien die Amerikaner gar kein Mitglied. Da hätte ja Rubio hier mal die Hand ausstrecken können.
Ja, aber
wo wenn nicht hier? Ne?
Und ich sehe es aber auch als eine bewusste Entscheidung dagegen, weil auch er wird da ordentlich an seiner Rede gearbeitet haben. Das hat man ja mitbekommen, auch mit diesen ganzen Rückgriffen auf die Geschichte in Europa. Was auch nicht vorkam, war Grönland. Und das fand ich nun schon verwunderlich, wenn man bedenkt, was für eine Nahtoderfahrung diese militärische Drohung von Trump gegen die eigenen Bündnispartner vor 4 Wochen war. Da hätte man da ja durchaus ein Wort drüber verlieren können. Und interessant war zudem, dass Außenminister Rubio nicht über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesprochen hat. Also nur ganz kurz im Zusammenhang mit der aus seiner Sicht nutzlosen UNO und der nutzlosen Vereinten Nationen. Da hat er ganz kurz die Ukraine erwähnt, aber ansonsten nicht.
Ja. Das war ein bisschen ernüchternd. Die Ukraine, die Zukunft der Ukraine, das war ja das zweite große Thema auf dieser Sicherheitskonferenz. Ein paar Stunden nach Marco Rubio, am Samstagmittag war es, glaube ich, ist dann der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky ans Rednerpult getreten. Wie hast du seine Rede erlebt? Was war dein Eindruck?
Also Volodymyr Zelensky war in jedem Fall der Redner der Herzen auf dieser Sicherheitskonferenz in diesem Jahr. Er hat den meisten und auch den wärmsten Applaus bekommen. Lange stehende Ovationen. Also es gab ja auch für Marco Rubio so eine kurze stehende Ovation. Aber ich glaube, den Leuten ist es jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen unangenehm. Aber so von Herzen kam es dann halt für Volodymyr Zelensky. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Thema Ukraine hier in München tatsächlich nur auf dem zweiten Platz der allgemeinen Wahrnehmung war. Also die Beziehung zwischen den USA und uns, in Deutschland und in Europa, das war ganz klar das bestimmende Thema. Und das ist offenbar auch Zelensky und seinen Leuten wohl bewusst gewesen. Ganz anders als bei seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos ist Zelensky jetzt hier in München sehr werbend, sehr freundlich aufgetreten. Vor 4 Wochen in Davos, da war Zelensky anzumerken, wie verzweifelt und genervt er auch von diesen warmen Worten und nicht ausreichenden Taten der Europäer war. Vor 4 Wochen war ja auch diese Zeit, als viele Ukrainerinnen und Ukrainer ohne Strom bei minus 20 Grad in ihren Wohnungen ausharren mussten. Das ist jetzt etwas besser geworden, wie unser Kollege Vassili Gollot mir erzählt hat, der auch hier in München ist und der ja normalerweise für uns aus Kiew berichtet. Es war ja so jedenfalls, in Davos fanden einige Europäer, das war der falsche Ton von Zelensky, den er da angeschlagen hat. Und jetzt hier in München war das anders. Auch möglicherweise deshalb hat er versucht, möglichst plastisch zu erzählen, wie die ukrainischen Menschen Nacht für Nacht und manchmal auch am Tag von russischen Drohnen und Raketen angegriffen werden und wie knapp es um die ukrainische Luftverteidigung bestellt ist. Manchmal, so Zelensky, komme die Unterstützung aus den europäischen Staaten wirklich im allerletzten Moment. Da kommt nachmittags irgendwie eine neue Patriot, also Munition für die Patriot, und dann wird sie auch in der Nacht schon eingesetzt. Und ausdrücklich ein großes Dankeschön gab es von Zelensky für Deutschland, Norwegen und Dänemark. Deutschland hat ja als erstes Land in Europa ein Luftverteidigungssystem vom Typ Patriot an die Ukraine geliefert. Und der ukrainische Präsident hat betont, wie die Soldaten in seinem Land jetzt schon seit fast 4 Jahren auch die Europäer vor den Russen beschützen und nicht nur sich. Und für den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, bekanntermaßen der größte Putin-Freund in der EU, da hat Zelensky diesen Satz parat.
Auch ein Viktor kann darüber nachdenken, wie er dicker werden kann, statt seine Armee aufzubauen, wenn es darum geht, die russischen Panzer davon abzuhalten, auf die Straßen von Budapest zurückzukehren.
Volodymyr Zelensky hat die westlichen Verbündeten hier in München eindringlich um raschere Waffenlieferungen gebeten. Waffen entwickelten sich schneller als politische Entscheidungen, die sie stoppen sollten, sagte der ukrainische Präsident. Und er hat daran erinnert, welchen Preis die Ukraine bisher gezahlt hat.
Die Ukraine hat sich diesen Krieg nicht ausgesucht. Und es ist falsch anzunehmen, dass dies ein dauerhaftes Arrangement ist, dass andere hinter der Ukraine in Sicherheit leben können, dass das für immer gilt. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind Menschen. Sie sind Menschen. Sie sind keine Terminator. Unsere Menschen sterben auch. Und deswegen tun wir alles, um diesen Krieg zu beenden und Sicherheit zu garantieren.
Hier in München sind sich allerdings alle einig, dass sich in der Frage eines Waffenstillstands in der Ukraine nichts tun wird, weil Russland sich einfach nicht bewegt. Und wir sehen, dass Moskau für die nächsten Verhandlungen mit der Ukraine in der kommenden Woche jetzt wieder nur seine B-Mannschaft in die Gespräche schickt. Und trotzdem macht aber ja US-Präsident Trump vor allem Druck auf Volodymyr Zelensky und nicht so sehr auf Wladimir Putin. Und darauf hat dann auch im Anschluss an die Rede von Zelensky die CNN-Moderatorin Christiane Amanpour angespielt. Sie war es, die Zelensky nach seiner Rede noch einige Fragen auf der Bühne gestellt hat. Und hier Christiane Amanpour mit der Stimme der Übersetzerin.
Trump hat gesagt, Zelensky muss sich bewegen. Russland möchte einen Deal machen und Zelensky muss sich bewegen. Ansonsten wird er eine große Chance verpassen. Er muss sich bewegen. Das hat Trump gesagt. Das ist ja Druck. Fühlen Sie den Druck? Ein bisschen.
Fühlen Sie den Druck? Das fragt Amanpour und Zelensky antwortet, ein bisschen. Also, ne, du hast ja auch das. Ja, das ist wirklich die Untertreibung dieser Sicherheitskonferenz. Also, wenn man sich diesen Monsterdruck anschaut, der ja nun schon seit fast 4 Jahren auf den Schultern von Volodymyr Zelensky lastet. Also, das fand ich eine interessante Antwort. Und die CNN-Moderatorin Amanpour hat Zelensky auch nach einer weiteren Forderung von US-Präsident Trump gefragt, nämlich, ob er bereit sei zu baldigen Wahlen in der Ukraine. Und hier Zelenskys Antwort.
Wenn Trump darauf besteht, werden wir unser Gesetz ändern und Wahlen abhalten. Wir sind bereit dafür. Aber wir können den Russen übrigens auch einen Waffenstillstand bescheren, wenn sie Wahlen in Russland abhalten möchten.
Ja, da gab es großes Gelächter im Saal. Wahlen in Russland, echte Wahlen in Russland, davon ist Putin natürlich weit entfernt. Ganz im Gegenteil, gegen Menschen, die er als seine Feinde sieht, geht er nach wie vor brutal und gnadenlos vor. Und dafür hat es hier auf dieser Sicherheitskonferenz einen weiteren Beleg gegeben, Anna.
Ja. Auf der Sicherheitskonferenz vor 2 Jahren hatte die Nachricht vom Tod des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny für wirklich große Bestürzung gesorgt. Ich erinnere mich noch gut daran, die Nachricht platzte wirklich genau in die Eröffnung der Konferenz, in den Eröffnungsfreitag. Und Julia Nawalnaja, die Frau von Alexei Nawalny, die hat hier von dem Tod ihres Mannes erfahren. Und wie Nawalny in seiner russischen Gefangenschaft ums Leben gekommen ist, das war damals nicht klar. Seine Witwe hatte vermutet, dass Putin und seine Schergen dahinter stecken und dass es nicht auf natürlichem Weg geschehen sei. Davon sind auch viele andere ausgegangen. Und jetzt, 2 Jahre später, steht fest, er ist offiziellen Analysen zufolge mit einem starken Nervengift getötet worden. Davon gehen zumindest die Außenminister Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Schwedens und der Niederlande aus. Und der deutsche Außenminister Johann Wadephul, der sagte an diesem Samstag hier in München, Alexei Nawalny sei in russischer Gefangenschaft vergiftet worden.
Niemand außer Putins Schergen wird uns sagen können, wie dieser 16. Februar 2024 in der russischen Strafkolonie im Einzelnen abgelaufen ist. Klar ist, die russischen Behörden hatten die Möglichkeit, das Motiv und die Mittel, Nawalny das Gift zu verabreichen.
Nawalnys sterbliche Überreste hätten ein besonders starkes Nervengift enthalten, so Wadephul. Die Untersuchung sei möglich geworden, weil das Team von Alexei Nawalny sterbliche Überreste habe nach Europa zu eingehenden Untersuchungen bringen können. Und die russische Regierung hat die Verantwortung für Nawalnys Tod zurückgewiesen. Der Vorwurf sei reine Propaganda, so eine Sprecherin des russischen Außenministeriums.
Ja, wenig überraschend. Dann kommen wir nochmal zu den Bemühungen, das transatlantische Verhältnis ja wieder zu beleben oder irgendwie neu zu starten. Anna, ob die Einladung an die Europäer, sich gemeinsam mit Trumps Amerika von der regelbasierten Ordnung zu verabschieden, wirklich ernst gemeint war, das wissen wir nicht. Aber es gibt eine Reaktion, und zwar eine der EU-Außenbeauftragten. Die Leiterin unseres ARD-Studios in Brüssel, Tina Hassel, und unser Streitkräfte- und Strategienkollege Kai Küstner, die konnten mit Kaya Kallas sprechen.
Hi Representative, die transatlantischen Beziehungen und der düstere Zustand, in dem sie sich befinden, sind Hauptthema hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Sie waren gerade im Saal, als US-Außenminister Marco Rubio sprach. Und der war vom Ton her sehr viel sanfter, ja, als J.D. Vance im vergangenen Jahr. Gleichzeitig hat er sich nicht mit Kritik an den Vereinten Nationen und der regelbasierten Ordnung zurückgehalten. Aber er hat auch angeboten, die historische Beziehung zwischen den USA und Europa wieder zu beleben. Sollte uns das beruhigen?
Es gab definitiv einen Seufzer der Erleichterung im Raum, wenn Rubio sagt, dass Europa wichtig ist, dass wir gute Bindungen zu Amerika haben. Seit Jahren ist das so und so wird es auch in Zukunft sein, dass wir sehr verflochten sind. Ich denke, es war gut, das zu hören und diese Bestätigung zu haben, dass die transatlantischen Bindungen da sind. Ich denke, dass die Emotionen im Saal ganz andere waren als im letzten Jahr.
The emotion in the room is totally different from the last year.
Aber ist es denn mehr als ein sanfter Tonfall? Natürlich hat er die transatlantische Partnerschaft betont, aber gleichzeitig hat Rubio die MAGA-Stichwörter geliefert. Und nach diesem Treffen hier besucht er Ungarn und damit einen der schärfsten Kritiker der europäischen Einheit und wie einige sagen, ein guter Freund von Präsident Putin. Wie verlässlich ist das also, was Rubio sagt?
Nun, es ist klar, dass Außenpolitik auch Innenpolitik ist. Und er hat ganz klar auch die Zuhörerschaft in den USA angesprochen. Aber ich denke, es ist wichtig zu verstehen, dass die Mehrheit der Amerikaner die Europäer als Verbündete sehen. Darauf müssen wir aufbauen. Wir wollen starke transatlantische Bindungen. Manchmal hat es sich angefühlt, als wären wir in dieser Beziehung allein. Als wäre das einseitig. Heute denke ich, dass die Botschaften sehr beruhigend waren. Aber wir wissen natürlich auch, dass Rubio der pro-europäischste, der pro-Transatlantiker in der Regierung ist. Daher stellt sich immer die Frage, ob dies auch die Ansichten von Präsident Trump widerspiegelt.
Gleichzeitig ist die Diagnose ja sehr klar, dass die alte, regelbasierte Ordnung am Ende ist. Kanzler Merz hat das so formuliert und Rubio hat diese Ordnung auch sehr deutlich kritisiert. Er hat auch ein stärkeres Europa gefordert. Aber wenn wir uns das aktuelle Europa ansehen, verfügt das über genügend Muskeln, um auch auf sich gestellt weiterzumachen, wenn Amerika sich zurückzieht?
Wir haben heute gehört, dass wir nicht alleine gehen müssen, weil Amerika mit uns zusammengehen will. Das war seine Botschaft in der Rede. Gleichzeitig müssen wir natürlich stärker werden. Unser europäischer Pfeiler in der NATO muss stärker werden. Daran arbeiten wir. Was die regelbasierte Ordnung betrifft, so ist es eindeutig, dass sie nicht funktioniert. Aber wenn Sie sich die Geschichte ansehen, dann gab es immer diese großen internationalen Krisen, die uns die Möglichkeit gaben, das internationale Recht weiterzuentwickeln. Der Völkerbund hat nicht funktioniert, also hat man ihn aus dem Fenster geworfen. Was die Vereinten Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg betrifft, so ist es klar, dass die Charta sehr gut ist. Aber sie funktioniert nicht so, wie sie sollte. Was fehlt und woran wir arbeiten müssen, ist Verantwortlichkeit. Und dass niemand über dem Gesetz stehen sollte. Und da gibt es unterschiedliche Ansichten bei den Supermächten, die alle Rechte haben wollen. Und dann ist da der Rest, die sich eine Welt mit Regeln wünschen.
Kommen wir zurück zu Europa und den europäischen Muskeln. Sie haben kürzlich eine Diskussion über eine europäische atomare Abschreckung gefordert. Der deutsche Verteidigungsminister hat gesagt, falsche Diskussion zur falschen Zeit.
Ich habe nicht darauf gedrängt. Ich habe auf eine Frage an mich geantwortet. Und ich habe gesagt, dass die Gespräche dazu laufen. Das ist so. Ich habe auch schon vor 3 oder 4 Jahren gesagt, als Russland mit seinen Nuklearwaffen gedroht hatte und viele Europäer sagten, lasst uns Russland geben, was es will, sonst würde es seine Nuklearwaffen einsetzen. Und ich hatte schon vor 3, 4 Jahren davor gewarnt, dass wenn wir klein beigeben, eine große Gefahr der Proliferation besteht. Also der Weiterverbreitung von Atomwaffen. Weil Länder, die sich vor ihren Nachbarn fürchten, Nuklearwaffen haben wollen, weil sie sie schützen. Mein Punkt war, die großen Länder führen diese Diskussion bereits. Und wir sollten zu einem Ergebnis kommen. Also, ich mache da keinen Druck.
Gut, dass wir das klarstellen.
Ich will nicht mehr Nuklearwaffen. Im Gegenteil, das könnte sonst eine sehr, sehr gefährliche Welt werden.
Lassen Sie uns auch über die Ukraine und Russland sprechen. Sie hatten kürzlich gefordert, die Europäer sollten einen Katalog mit konkreten Forderungen nach Russland schicken, mit Blick auf die Ukraine-Friedensgespräche. Was soll da genau drinstehen und wann soll das passieren?
Nun, ich habe diese Woche bereits einen Katalog an die europäischen Botschafter geschickt mit den Zugeständnissen, die wir von Russland sehen wollen. Die Botschafter reden bereits darüber. Bislang hören wir immer nur, was die Ukrainer aufgeben sollten. Der ganze Druck liegt auf der Ukraine und was sie abgeben müssen. Es gibt aber einen Aggressor und ein Opfer. Wenn man allen Druck auf das Opfer ausübt, dass es damit aufgibt, dann bekommt man einen schnellen Sieg. Aber nicht ein dauerhaftes Ende des Krieges. Das haben wir doch schon bei dem Agreement von Minsk gesehen. Dann wäre es nur eine Pause, die alle so dringend brauchen, aber dann geht es wieder weiter, um deutlich zu werden. Wir haben Sorgen wegen Russland, weil sie die Kriege beginnen. In den vergangenen 100 Jahren haben sie mindestens 19 Länder angegriffen. Einige davon 3 oder 4 Mal. Die sind also das Problem, nicht die Ukraine. Bleiben wir noch bei der Ukraine. Präsident Zelensky fordert ein klares Datum, wann sein Land der EU beitreten kann. Ist das realistisch oder wird er ewig warten müssen? Erweiterung ist ein Prozess, der auf Leistung beruht. Aber es ist auch eine geopolitische Entscheidung. Wenn wir uns die bisherigen Erweiterungen ansehen, dann ist die geopolitische Situation sehr klar. Dass diese Länder sich uns anschließen wollen, ist ein sehr positives Zeichen. Aber auch von unserer Seite gilt, dass wir das brauchen, dass wir zusammen stärker sind. Ich kann kein Datum nennen für die Ukraine oder für die Westbalkanstaaten. Aber wir brauchen definitiv die Erweiterung. Nicht in dem Sinne, dass alle reinkommen oder draußen bleiben, sondern Entscheidungen von Land zu Land. Positive Entscheidungen in diesen 5 Jahren.
Kurze Nachfrage. Hat denn diese geopolitische Einschätzung eine Chance, wenn Ungarn jeden Fortschritt blockiert?
Deshalb müssen wir auch unsere eigenen Entscheidungsfindungen überdenken. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Denn es kann nicht sein, dass wenn ein einzelnes Land etwas nicht will und 26 anderes aber wollen, dass wir dann das tun, was dieses Land möchte. Das ist keine Demokratie, wenn ein Land gegen die Mehrheit der anderen entscheidet.
Auf dem Höhepunkt der Grönland-Krise wurden Sie zitiert mit den Worten gegenüber Parlamentariern, dass Sie nicht viel vom Trinken halten, aber dies ein guter Moment wäre, damit anzufangen. Gibt das weiterhin Ihre Stimmungslage wieder?
Da gab es eine lange Vorgeschichte, aber mir fehlt die Zeit, sie jetzt zu wiederholen. Ich bin noch nicht so lange Politikerin und ich bin immer noch ein Mensch, mache Scherze, für die man in der Politik manchmal teuer bezahlt.
Aber ist Ihre Stimmung jetzt besser als vor ein paar Wochen?
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass dieser Januar der längste war, den ich in meinem ganzen Leben durchgestanden habe. Nun haben wir Februar und der ist halb vorbei. Also ist es jetzt besser, ja.
Das ist ein netter Ausstieg. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank.
Danke.
Ja, ist ganz wunderbar. Kaja Kallas, auch exklusiv bei uns in den Streitkräften. Das gefällt mir sehr gut. Aufgenommen hier auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Münchner Sicherheitskonferenz einmal mehr in bewegten Zeiten. Trump hält die Welt in Atem mit seinen geopolitischen Begehrlichkeiten. Putin zeigt keinerlei Bereitschaft, den Krieg gegen das Nachbarland Ukraine beenden zu wollen. Und das Mullah-Regime im Iran macht keine Anstalten abzutreten, nachdem es die landesweiten Proteste so brutal niedergeschlagen hat. Welche Rolle hat der Iran auf dieser Konferenz gespielt?
Ja, eine beachtliche und aus meiner Sicht auch eine angemessen große Rolle. Anna, du hast Reza Pahlavi erwähnt. Er hat hier zunächst bei einer Podiumsdiskussion gesprochen und seine Forderung nach einem Sturz des Mullah-Regimes in Teheran bekräftigt. Er selbst wolle dabei helfen, so hat er es gesagt, den friedlichen Übergang zu einer säkularen Demokratie in seinem Heimatland zu ebnen. Das sagte der Sohn des 1979 gestürzten letzten Schah von Persien. Und Reza Pahlavi strebt im Falle eines erfolgreichen Regierungswechsels im Iran keine Führungsrolle an. Auf die Frage unserer CNN-Kollegin Christiane Amanpour hat der 65-Jährige hier am Freitag Folgendes gesagt.
Ich habe meine Lebensaufgabe immer darin gesehen, das Land zu dem Punkt zu bringen, wo wir dieses finale Referendum haben können und die Menschen ihre erste demokratische Regierung wählen. Das ist die Ziellinie, an der ich sage, Mission erfüllt. Ich habe keine persönlichen Ambitionen, strebe nicht nach Macht. möchte weder eine Krone auf meinem Kopf noch einen Titel. Ich denke, die Menschen sollten mich als eine Brücke zum Ziel sehen, aber nicht als eigentliches Ziel.
Ja, gesprochen hat Reza Pahlavi am Samstagnachmittag, dann auch noch bei einer der größten Demonstrationen, die München seit langem gesehen hat. Du hattest ihn getroffen, als er sich auf den Weg machte. Mehr als 250.000 Exil-Iraner waren nach Schätzung der Polizei in die bayerische Landeshauptstadt gekommen. Nicht nur aus Deutschland, aus ganz Europa, wirklich beeindruckend. Die hatten die Theresienwiese in ein Meer aus grün-weiß-roten Fahnen verwandelt. Ja, gut eine 250.000 Menschen protestierten im Rahmen eines Global Day of Action gegen das mörderische Mullah-Regime in Teheran, das die Proteste der Bevölkerung ja so blutig niedergeschlagen hatte. Auch in Toronto und Los Angeles versammelten sich Menschen, um ein Zeichen der Solidarität mit der Freiheitsbewegung im Iran zu setzen. Und wichtig für die Einordnung ist noch, Anna, viele, aber längst nicht alle Demonstranten waren Royalisten, die für den Iran also wieder einen Schah wollen. Andere sagen aber ganz klar Nein zu den Mullahs und auch Nein zur Monarchie. Sie wollen nur Freiheit und Demokratie endlich. Und nicht wenige setzen dabei auf Donald Trump und hoffen auf ein Eingreifen der US-Streitkräfte gegen das Regime in Teheran, wie dieser junge Deutsch-Iraner.
Die Angst im Iran, die Angst der Menschen ist so groß, dass ein Militärschlag eigentlich das nur besser machen kann. Also die Menschen hoffen darauf, dass es durch den Militärschlag endlich die Gelegenheit gibt, das Regime zu stürzen.
Donald Trump hat ja kürzlich einen zweiten Flugzeugträger in die Krisenregion beordert und er hat betont, dies sei für den Fall, dass Verhandlungen mit dem iranischen Regime zum Atomprogramm scheitern. Der republikanische Senator Lindsey Graham hier in München, der hat den jubelnden Demonstranten am Samstag nun zugerufen, es sei wirklich Hilfe auf dem Weg, wie Trump es ja bei den Anti-Regime-Protesten im Iran schon einmal vollmundig versprochen hatte und wir nicht wirklich wussten, was denn jetzt diese Hilfe gewesen sein sollte. Wir werden sehen, was diesmal daraus wird. Im Moment scheinen die Zeichen erst einmal wieder auf Verhandlungen zu stehen.
Das sagen wir mit aller Vorsicht und wir beobachten das natürlich weiter. Viele andere auf dieser Münchner Sicherheitskonferenz diskutierte Themen hatten hier heute keinen Platz. Wir hätten mehrere Podcast-Folgen machen können, aber wir werden manches davon in den kommenden Wochen aufgreifen, das können wir versprechen. Und das war es jetzt erstmal für diese Sonderausgabe aus München. Und jetzt aufgemerkt, die nächste reguläre Folge gibt es nicht, wie gewohnt, am kommenden Dienstag, denn Kai Küstner und ich machen uns auf den Weg in die Ukraine. Wir wollen rund um den 4. Jahrestag des Krieges 2 Folgen von Streitkräfte und Strategien in dem von Russland überfallenen Land produzieren. Die erste senden wir am Freitag, dem 20. Februar aus Lviv. Und am 24. Februar melden wir uns dann aus Kiew. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Stefan Niemann
und Anna Engelke und außerdem Safe Travels, lieber Stefan und auch lieber Kai. Und nach einem langen Wochenende noch ein Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Sarah Bosetti und ich bin mit meinem Podcast zurück aus der Winterpause. In der ersten Folge 2026 von Bosettis Woche, dem Extra-3-Podcast, spreche ich mit dem Kabarettisten Florian Schröder über den neuen Dschungelkönig Gil Uferwilm, über die vergessenen Opfer im Fall Epstein und über die Frage, wie wichtig Moral ist.
Ich kann mit Moral nichts anfangen und zwar mit gar keiner. Ich halte die Moral für das Unheil der Geschichte.
Folge 100 von Bosettis Woche, dem Extra-3-Podcast, jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.